Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Willkommen an einem dieser Abende zwischen den Jahren, der uns die Möglichkeit gibt, ein bisschen durchzuatmen und ganz in Ruhe auf das Jahr zurückzuschauen. Das tun wir heute in Sachen Literatur und Podcasts. Dann begegnet uns eine Künstlerin, die in Finnland so bekannt ist, dass sie die Rückseite der 2-Euro-Münze ziert, Helene Schärfbeck. Rund 80 Jahre nach ihrem Tod wird die Malerin jetzt auch in den USA entdeckt. Und mit dem Maler und Videokünstler Martin Dammann reisen wir zurück zu dem Moment, in dem sich sein Leben und damit auch seine Kunst verändert hat. In unserer Reihe Kindheit und Kunst zwischen den Jahren. Hier bei Fazit in der Kultur vom Tage. Das Musik von der schottischen Multi-Instrumentalistin Brooke Combe. How Can I Tell You heißt der Song. Preise in der Bücherwelt, die sollen natürlich erstmal eine Anerkennung sein für die Personen, die sie gewinnen. Fürs Publikum bieten sie Orientierung, aber irgendwie wirken sie auch wie so eine Art Seismograph, machen sichtbar, welche Themen, Ästhetiken die Literaturwelt gerade beschäftigen. Und mit René Agiga und Wiebke Poromka aus der Literaturredaktion habe ich vor der Sendung über das Literaturpreisjahr 2025 gesprochen. Hallo und danke für den Besuch hier im Studio.
Hallo, sehr gern.
Hallo.
Fangen wir an mit dem großen Auftakt des Literaturjahres 2025 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse im März. Wie war dieser Auftakt für euch?
Also für mich begann das Literaturjahr in Leipzig mit dem Preis der Leipziger Buchmesse und dann Kategorie Sachbuch Essayistik mit einer kleinen Überraschung. Überraschung deshalb, weil wenn man diesen Preis der Leipziger Buchmesse länger beobachtet, dann ist man eigentlich gewohnt, dass die Sachbuchpreiskategorie ganz oft vergeben wird an so, ich überzeichne nur leicht, an ein gediegenes, gelehrtes, gerne historisches oder literaturhistorisches Buch eines alten Mannes, der vielleicht auch noch Professor ist. Also der erste Preisträger vor 20 Jahren war Rüdiger Safranski über Schiller. Und das ist in den letzten wenigen Jahren ein bisschen anders geworden und in den letzten 2-3 Jahren musste man immer mal gucken, kenne ich überhaupt die Autorin? Und dieses Jahr bekam es Irina Rastorgueva, russische Autorin, Journalistin mit dem Titel Pop-Up-Propaganda. Die Autorin ist 83 geboren und das ist eine sehr intensive Analyse der russischen Propagandamaschinerie, jetzt mal ganz knapp gesagt, auch verwoben mit eigenen Erlebnissen. Also so, es gibt so reale Schilderungen, autobiografisches Erleben. Das heißt, sowohl die Machart dieses Buches ist Richtung innovativ interessant, als auch, muss man sagen, ist es eine junge, politisch eindeutig positionierte Preisträgerin.
Ja, ich kann dafür die Belletristik in gewisser Weise anschließen. Da hat sich auch in den vergangenen Jahren, wenn man auf den Leipziger Preis guckt, einiges verändert. Da haben eher unbekanntere Autorinnen und Autoren auch für ungewöhnlichere Bücher den Preis bekommen. Barbie Markovic beispielsweise im vergangenen Jahr, Thomas Gadi oder Dinscha Gücheta. Und in diesem Jahr dann hat ein, da war ich wirklich, muss ich sagen, ein bisschen enttäuscht, ein sehr konventionelles Buch, also ein sehr vermeintlich marktgängiges Buch den Preis bekommen, nämlich Christine Bildkauf für Halbinsel. Das ist ein Roman, der auf der einen Seite ein bisschen einen Mutter-Tochter-Generationenkonflikt verhandelt, der Themen wie Klimaschutz und so weiter, also so ein bisschen politische Thematiken mit reinnimmt. Aber das ist doch alles sehr brav und konventionell erzählt und ich würde eher sagen, das ist kein Buch, mit dem sich jetzt dieser Preis schmückt, also kein Buch, über das man ästhetisch diskutieren kann. Also was die Belletristik angeht, so ein bisschen so ein Mauerauftakt.
Das finde ich ganz interessant. Im Sachbuch war das halt so eine leichte Öffnung oder interessant oder man hat das nicht vorher drauf wetten können oder so.
Also irgendwie ein Wechselbad der Emotionen in Leipzig, alles dabei, von ein bisschen zu brav bis hin zu großen Überraschungen. Wenn wir dann weiter fortschreiten, chronologisch durch das Jahr und einen Stopp machen im Juni beim Deutschen Sachbuchpreis, war es da auch so überraschend?
Der Deutsche Sachbuchpreis, der ist viel, viel jünger als der Preis der Leipziger Buchmesse, den gibt es erst seit 2021. Man kann trotzdem witzigerweise so eine ähnliche Geschichte erzählen. Der begann mit dem Preisträger FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube über Hegel. Also kein innovatives Buch. Als Buch, die Form, meine ich. Und in diesem Jahr ging der Preis an Uli Lust, eine Comic-Künstlerin oder Graphic-Novel-Künstlerin, die ein Buch mit einem wirklich faszinierenden Titel geschrieben hat, Die Frau als Mensch. am Anfang der Geschichte, erschienen bei Reprodukt, einem Qualitätscomic-Verlag. Total faszinierendes Buch, das die Geschichte insbesondere von Frauen und Frauenbildern bis in die Steinzeit betrachtet. Und ich wiederhole, bis in die Steinzeit, nicht seit der Steinzeit. Und dort feststellt, dass viele Geschlechterklischees, mit denen wir es heute und in der Moderne zu tun haben, dort eben nicht zu finden sind. Und das ist augenöffnend und eben in dieser Bild- und Textkombination faszinierende Lektüre. Und das ist in dieser Öffnung mit so einem erstmals Comicbuch an dieser Stelle schon total interessant, weil dieser deutsche Sachbuchpreis repräsentativ sein will und das Sachbuch des Jahres küren will. Der Träger dieses Preises ist der Börsenverein des deutschen Buchhandels, der auch den deutschen Buchpreis veranstaltet.
Und das ist natürlich die Steilvorlage für den großen Preis, um den ja auch immer viel diskutiert wird, der auf jeden Fall den Raum öffnet für viele Debatten, eigentlich schon, wenn die Longlist rauskommt oder die Shortlist, der Deutsche Buchpreis. Wie ist er dieses Jahr für euch eingeschlagen in eurer Wahrnehmung?
Der Deutsche Buchpreis dieses Jahr, das ist wie das absolute Gegenteil dessen, was da in Leipzig passiert ist. Den hat ja Dorothee Elmiger bekommen, den Deutschen Buchpreis, für ein wirklich ganz ungewöhnliches Buch. Das ist im Grunde eine Poetikvorlesung, die von einem Trip durch den Dschungel erzählt, aber eigentlich eine große Reflexion über das Schreiben, über die Möglichkeiten des Erzählens, auch ein großes Spiel mit Kunst und Kultur und Literaturgeschichte. Also man merkt jetzt schon in diesen Andeutungen ein hochkomplexes Buch, aber auch ein extrem fesselndes Buch. Und im Grunde nicht das typische Buch für den Deutschen Buchpreis, wenn es das denn gibt. Das ist ja ein Preis, der auf Lizenzverkäufe ins Ausland angelegt ist, also wo man eher davon ausgehen könnte, da guckt die Jury vielleicht auch ein bisschen, was könnte denn jetzt marktgängig sein.
Es soll verkäuflich sein eigentlich.
Es soll eigentlich verkäuflich sein. Das Gute ist ja, dass eine Jury sich nicht darum scheren muss, was jetzt die Idee eines Preises ist. Und als dieser Roman von Dorothee Elmiger im August erschienen ist, habe ich gedacht, wow, das ist wirklich ein Buch, wie man es selten liest, wie man es schon in der ästhetischen Anlage von dieser Autorin, das ist ihr vierter Roman, kennt, also experimentell, avanciert. Und ich habe gedacht, das ist ein Buch, was man auch als Literaturredaktion wie ein bisschen beschützen muss, weil das vielleicht untergeht, ne? Weil es eben sich jetzt vielleicht nicht so anschmiegt an ein Publikum. Und dass genau das Gegenteil mit diesem Buch passiert ist, dass die Holländerin den Deutschen Buchpreis bekommen hat, aber auch den Bayerischen Buchpreis und den Schweizer Buchpreis und im Grunde in diesem Jahr gar nicht so viel darüber gestritten wurde, sondern eigentlich alle Kritiken, die ich jetzt gerade erinnere, auch Gespräche mit Leserinnen und Lesern, absolut positiv waren. Das ist für mich wie so eine ganz hoffnungsstiftende Nachricht dieses Buchjahrs.
Also ein Buch, auf das sich viele einigen konnten. Nach dem Deutschen Buchpreis, der ja traditionell immer auch mit einem großen medialen Rummel einhergeht, gibt es auch die ein wenig leiseren Preise. Als Stichwort habe ich da den Büchnerpreis, aber auch den Literatur-Nobelpreis vor mir. Und das hat mich dann doch auch ein wenig überrascht bei diesen großen und ja doch auch repräsentativen Namen.
Das sind in jedem Fall Preise, wenn sie kommentiert werden, die oft nicht so debattiert werden oder nicht so angegriffen werden, wie das jetzt im Falle des Deutschen Buchpreises der Fall ist. Der Rummel, also die Aufmerksamkeit ist natürlich groß, gerade beim Literaturnobelpreis. Das ist immer für uns in der Literaturredaktion ein sehr aufregender Tag, weil plötzlich auch die Politiksendungen sich für Literatur interessieren. Also ein Preis, der so eine ganz große Wirkung auch entfaltet. In diesem Jahr sind beide Preise an einmal die Schriftstellerin Ursula Krechel gegangen, die hat den Büchnerpreis bekommen und dann der Literaturnobelpreis ging an den ungarischen Schriftsteller László Krasznahorkai. Und das sind beides auch wiederum Entscheidungen, mit denen man, glaube ich, sehr glücklich sein kann, wenn man jetzt auf Krasznahorkai guckt und auf den Literaturnobelpreis in den vergangenen Jahren. Man probiert ja immer so ein bisschen auch Moden oder Trends so einer Jury zu erkennen. Und ich glaube, beim Literaturnobelpreis erkannt zu haben, dass der so ein bisschen, naja, so ein bisschen weniger Wert auf ästhetische Avanciertheit gelegt hat in den vergangenen Jahren, dass der vielleicht auch probiert hat, ein jüngeres Publikum anzusprechen, im vergangenen Jahr mit Han Kang, dann Annie Ernaux, also auf der einen Seite Autoren, die relativ leicht lesbar sind, die vielleicht auch, wo man so eine politische Anknüpfung haben kann, und László Krasznahorkai ist nun wirklich alles andere als gut lesbar. Der schreibt unglaublich lange Sätze, macht teilweise überhaupt keine Punkte. Das ist alles ästhetisch hochinteressant, aber eben auch politisch extrem interessant, weil Laszlo Krasznahorkai sich in seinen Büchern extrem gegen rechtspopulistische Tendenzen wendet. Und insofern ist das eine ästhetisch großartige Entscheidung und politisch auch. Und Gleiches gilt auf andere Weise für Ursula Krechel, die man ja vor allen Dingen kennt durch ihre sehr materialgesättigten Romane, die sich mit dem Nationalsozialismus, vor allen Dingen dem Aufkommen des Nationalsozialismus auseinandersetzen. Und jetzt zuletzt hat sie einen Roman geschrieben, in dem es mal grob zusammengefasst um das sukzessive Zerbröseln des Rechtsstaates in unserer Zeit geht. Und das Interessante bei Ursula Krechel ist, dass sie nicht nur Romanautorin ist, sondern auch Lyrikerin. Und dieses Lyrische, das nimmt sie auch in die Sprache ihrer Romane hinein. Also sie erzählt das Politische ästhetisch. Und das macht sie wirklich zu einer herausragenden Autorin schon seit Jahrzehnten. Insofern gab es, glaube ich, bei diesen beiden Entscheidungen auch wirklich nichts, was man hätte mit guten Gründen angreifen können.
Ja, das ist total interessant. Es passt so ein bisschen zu der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, den es ebenfalls in diesem Herbst gab, im Oktober in Frankfurt in der Paulskirche, wie es der bundesrepublikanische Ritus vorschreibt. Auch dort gab es nach meiner Meinung ähnlich wenig Kontroverse. Karl Schlögl hat den bekommen, ein 1948 geborener Osteuropa-Historiker. Und ich glaube, so verschiedene Eigenschaften von Karl Schlögls Werk, dass sich in der Anlage, wie wir es jetzt lesen können, so seit den 80er Jahren, seit den frühen 80er Jahren Schritt für Schritt entwickelt hat. Ich glaube, ein paar Elemente dieses Werkes, die sind tatsächlich konsensfähig. Der Mann vereint eine, man sagt immer so schön, stupende Gelehrsamkeit auf sich. Er hat durchgehend einen ganz bewundernswert eleganten Stil, in dem er schreibt. Also man kann wirklich sagen, so, wenn man was über Moskau lesen will, möge man Walter Benjamin und Karl Schlögl lesen und dann hat man schöne und kluge Texte. Vielleicht ist auch noch völlig konsensfähig Karl Schlögls Methode des Räumelesens und des Städtelesens, so ähnlich wie Bücher. Und all dies mündet jetzt so in den letzten Jahren bei ihm in auch politische Interventionen zugunsten der Ukraine. Also auch sein letzter Band mit Interventionen, kürzeren Texten, der jetzt erschienen ist in diesem Herbst mit dem Titel Auf der Sandbank der Zeit, der Historiker als Chronist der Gegenwart. Das ist auch nochmal letztlich eine sehr pointierte Parteinahme in jenem Krieg, der jetzt ja bald 4 Jahre läuft gegen die Ukraine. Und darüber hätte man eigentlich deutlicher streiten können. Das ist aber gar nicht passiert so sehr, weil, glaube ich, die Öffentlichkeit, die sich dafür interessiert hat, doch eher das Gesamtwerk dieses Historikers zur Kenntnis genommen hat, was ich gut nachvollziehen kann, weil das tatsächlich einfach respekteinflößend ist.
Verstehe. Wenn wir jetzt den literarischen Seismographen sozusagen nochmal kurz einschalten für 2025, was ist euer Gefühl? Lässt sich aus diesen Preisen, aus diesen Büchern was ablesen?
Was die Belletristik angeht, könnte man vielleicht ablesen, dass es ein größeres Aufklappen einer Schere gibt. Wenn wir uns den Buchmarkt mal angucken, dann ist ja das alles bestimmende Thema New Adult, also Bücher, die in Serie produziert werden, die sehr leichtgängig sind, die sich vor allen Dingen an ein jüngeres, oft auch weibliches Publikum richten. Und das ist im Moment das, wo die Verlage finanziell draufsetzen. Das hat man auch auf der Leipziger Buchmesse sehen können, auf der Frankfurter Buchmesse auch. Da schrumpfen die Verlage der belletristischen Verlage oder ihre Auslagen sind plötzlich mehr eben auch mit diesen New Adult Büchern bestückt. Da ist es dann alles etwas rosa und lila. Das ist wirklich noch sehr viel anders als vor 5 Jahren. Und diese Preise, die in der Belletristik vergeben worden sind, die sind doch vielleicht jetzt etwas verallgemeinert gesagt sehr viel avancierter, sehr viel ästhetisch anspruchsvoller ausgefallen. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass sich so ein mittlerer Bereich etwas ausdünnt und dass es auf der einen Seite das Genre wichtig wird und dann vielleicht aber auch der anderen Seite der Schere sozusagen Platz ist für das ästhetisch Anspruchsvolle. Das schien mir jetzt so ein bisschen eine Bewegung zu sein, die man beobachten konnte.
Ja, interessant. Also wenn ich die Frage mir kurz fürs Sachbuch durch den Kopf gehen lasse, dann muss ich mich nochmal daran erinnern, dass wir jetzt ja wirklich nur über so Höhenkamm gesprochen haben, über wichtige Preise, bedeutende Preise, wo die ganze kulturelle Öffentlichkeit drauf schaut. Und bei 2 dieser Preise gibt es eine klare politische Botschaft gegen Russland für die Ukraine. Und das, da fände ich fürs kommende Jahr interessant, ob auf auf dem Niveau, auf dem Höhenkamm-Niveau dieser Preise auch andere politische Themen ankommen, wo man als Jury nicht unbedingt signalisiert, wir unterstützen die Ukraine. Das ist nämlich gesellschaftlich immer noch relativ machbar, würde ich sagen, so ein Signal zu setzen. Ich nenne mal ein naheliegendes Beispiel. Wird es ein Buch, das sich auf die eine oder andere Weise mit dem Nahostkonflikt beschäftigt, auch auf den Höhenkamm-Niveau eines solchen Preises schaffen? Da bin ich gespannt drauf, sagen wir.
Also vielen Dank für diesen Flug über das Literaturjahr 2025 und den kleinen Ausblick. René Agiga und Wiebke Boromka aus der Deutschlandfunk Kultur Literaturredaktion.
Dankeschön.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Was mir heilig ist.
Seltsam. Das ist das Wort, mit dem Autor Jon Fosse sein Leben zusammenfassen würde. Seltsam ist zum Beispiel, dass er sich eigentlich nie fürs Theater interessiert hat, es nicht mal wirklich mochte und dann plötzlich doch Theaterstücke geschrieben hat. Zeitweise war er dann sogar der meistgespielte lebende Dramatiker der Welt. Ja, und als ob das noch nicht genug ist, wurde er auch noch als Prosaautor bekannt. 2023 hat der Schriftsteller den Literaturnobelpreis erhalten. Ja, was ist einem Jon Fosse heilig? Tobias Wenzel hat ihn im norwegischen Bergen befragt.
What's sacred?
Was mir heilig ist?
I feel that there's a dimension to life, what might call sacred.
Es gibt eine Dimension des Lebens, die ich als heilig bezeichnen würde.
I'm sure that what one might call love.
Ich bin mir sicher, dass das, was wir Liebe nennen, eine fundamentale und gute Lebenskraft ist. Ich bin Christ und Katholik. Die einzige Botschaft im Neuen Testament lautet, Gott ist Liebe. Das glaube auch ich. Deshalb haben wir einen freien Willen. Es gäbe keine Liebe in der Welt ohne einen freien Willen.
Bergen, yeah, it's important to me, but it's especially this western part of Norway, I would say.
Die Stadt Bergen ist wichtig für mich, aber ganz besonders die Gegend hier in Westnorwegen, in der ich am Hardangerfjord aufgewachsen bin. Hier fühle ich mich sehr verbunden. Alles, was ich schreibe, hat etwas von der dortigen Sprache, der Mentalität, der Atmosphäre. In diesem Teil Norwegens habe ich zu sprechen gelernt. In dieser Landschaft bin ich der Welt begegnet. Diese Gegend ist fundamental wichtig für mich als Mensch und für meine Sprache.
Of course, it's fundamental for me as a person and for my language. You cannot point this or that and say that is sacred.
Man kann nicht auf dies oder das deuten und sagen, das ist heilig. Aber das heißt nicht, dass das Heilige nicht existiert.
Still, that doesn't mean that it isn't there.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das ausgebombte Theater von Mariupol im Südosten der Ukraine wurde zum Symbol der russischen Belagerung. Jetzt wurde es renoviert und wiedereröffnet von Russland. Zur Einweihung gab es am Abend eine Gala mit Künstlern aus Mariupol und der russischen Stadt St. Petersburg. Das russische Fernsehen übertrug die Veranstaltung. Gezeigt wurden unter anderem die renovierte Marmortreppe und ein 2,5 Tonnen schwerer Kristallkronleuchter im Zuschauersaal. Laut Amnesty International wurden beim Bombardement des Theaters 2022 mindestens 12 Menschen getötet. Mariupol gehört zur Donetsk-Region, die heute unter prorussischer Verwaltung steht. Heiligabend hat in Deutschland erneut für einen Streaming-Rekord gesorgt. Wie die GfK Entertainment in Baden-Baden mitteilte, wurden am 24. Dezember rund 950 Millionen Musiktitel gestreamt, 23 Millionen mehr als im Vorjahr. Da wurde bereits mit 927 Millionen Streams ein Rekord aufgestellt. Nichts geändert hat sich an den beliebtesten Liedern. Spitzenreiter war wie im Vorjahr All I Want for Christmas is You von Mariah Carey, zweitplatzierter war Last Christmas von Wham. Der Wandteppich von Bayeux ist fast 1000 Jahre alt und gilt als eins der wertvollsten Artefakte Frankreichs. Jetzt muss die 70 Meter lange Stickerei reisen. Während das Museum in Frankreich saniert wird, soll er in London im British Museum ausgestellt werden. Die Leihgabe ist umstritten. Französische Kunstexperten hatten darauf hingewiesen, dass der Teppich zu empfindlich sei, um transportiert zu werden. Beamte des Kulturministeriums hatten das verstritten. Jetzt berichtet die BBC, dass das Kunstwerk mit rund 915 Millionen Euro versichert wird. Gezahlt wird bei Verlust und Beschädigung. Versicherungsgeber ist dabei nicht ein kommerzielles Unternehmen, sondern das britische Finanzministerium. Der Wandteppich von Bayeux stellt die Schlacht bei Hastings 1066 dar, bei der der Normannenherzog Wilhelm England eroberte. Die Tapisserie ist von September 2026 bis Juli 2027 im British Museum zu sehen. Etwa 175.000 Kirchenglocken wurden während des Zweiten Weltkriegs im besetzten Europa von den Nationalsozialisten für die Waffenproduktion beschlagnahmt. Der musikalische Verlust hinterließ laut der Historikerin Carla Chaprow von der University of California in Berkeley eine klangliche Lücke in der europäischen Landschaft. Das schreibt die New York Times. Demnach hatten Kirchenglocken in europäischen Ländern für einen Großteil der Bevölkerung eine persönliche, familiäre, gemeinschaftliche und vielleicht sogar psychologische Bedeutung. So die Historikerin Coralie Freeman von der St. Mary's University in der kanadischen Provinz Nova Scotia. Es dauerte fast zwei Jahrzehnte, bis die meisten dieser Glocken ersetzt wurden.
Das waren die Kulturnachrichten. Für unsere Reihe Zwischen den Jahren habe ich mich schon vor einigen Tagen auf den Weg gemacht in eine kleine Berliner Galerie in Kreuzberg. Dort habe ich einen Menschen getroffen, der sich Jahrzehnte später plötzlich an einen ganz bestimmten Moment in seiner Vergangenheit erinnert hat.
Fazit:
Kunst und Kindheit.
Es gibt in der Kunst ja diesen Mythos, dass man eine schlimme Kindheit gehabt haben muss, um die dann später zu verarbeiten, um Material zu haben im Erwachsenenalter. Marina Abramović ist eine, die hat mal gesagt, je beschissener die Kindheit gewesen ist, desto besser ist es später für die Kunst. Und diesen Mythos gehen wir hier zwischen den Jahren bei Fazit nach. Wir fragen nach, wie hängt die Kindheit mit den Werken von Künstlerinnen und Künstlern zusammen? Und ich bin gerade in Berlin-Kreuzberg in der Galerie Barbara Tumm, stehe hier in einem großen weißen Raum, ein Giebeldach. Da fällt noch so ein bisschen Licht rein durch die Glasscheiben. Es ist aber auch schon dunkel. Um 16 Uhr natürlich, ist ja auch Dezember. Und ich stehe hier inmitten von Bildern des Künstlers Martin Dammann. Er ist Videograf, Fotograf und malt Aquarellbilder. Und die sind auch um mich rum hier in dem Raum. Und wie immer ist der Künstler ein bisschen zu spät.
So, hallo. Charlotte Öschwegel.
Ja. Martin Dammann, freut mich.
Vielen Dank für die Einladung.
Bisschen spät.
Aha. In die Galerie.
Ja, gerne. Eben, ich hatte gerade eine Galerie, weil diese Videoarbeit eigentlich direkt was zu tun hat mit dem Thema, was Sie bearbeiten, was ich auch bearbeitet habe. Okay, also ich habe hier ein Video gemacht, was basiert auf Videoaufnahmen, die ich in Lusk, Wyoming gemacht habe in den letzten 3 Jahren, wo ich jedes Jahr im Sommer zum Fossiliensuchen gehe. Das ist eben eine sehr trockene, sehr heiße Gegend in Wyoming. Und es ist kein Steinbruch, sondern es ist einfach eine sehr wilde, schöne Landschaft mit Tafelbergen und Canyons, die sich an den Hängen entlang ziehen. Und man läuft eigentlich an diesen Hängen oben und unten entlang und guckt nach diesem einen kleinen Bitzelchen, was von einem vielleicht riesigen Fossil da aus dem Hang gerade rausschaut. Und ich habe es über- oder unterlegt mit einem Text über ein Erlebnis aus meiner Kindheit, was eigentlich ein traumatisches Erlebnis, von dem ich glaube heute, dass es entscheidend war, eigentlich sowohl für meine Entscheidung, Künstler zu werden, als auch für mein Interesse an Fossilien und an Kriegsfotografie.
Wollen Sie es erst mal angucken? Oder?
Ja, sehr gerne. Ich habe gerade schon angefangen.
Als kleiner Junge fiel ich eines Tages in ein großes schwarzes Loch. Bei einem Abendessen war das Gespräch irgendwie auf Friedhöfe gekommen und jemand sagte, dass man ein Grab mieten müsse und die Miete auch immer wieder verlängern. Wenn nicht, so würde das Grab entfernt und für jemand anderen genutzt werden. Zuerst dachte ich mir nichts dabei. Aber später dann im Bett, da habe ich mich gefragt, wie lange man wohl für mich zahlen würde, wenn ich jetzt auf einmal sterben müsse. Wohl nicht zu lang, da mich ja noch keiner so richtig kennt. Und würde nicht in meinem Grabstein von mir übrig bleiben. Da tat sich unter mir das große schwarze Loch auf. Völlig unerwartet.
Und bodenlos tief.
Das ist der Teil von dem Video, der sich dann auf dieses Kindheitsereignis bezieht. Ich hatte es lange vergessen und dem keine große Bedeutung zuerkannt. Aber vor ein paar Jahren ist es mir wieder eingefallen. Und dann habe ich gemerkt, dass es eigentlich eventuell wirklich ein Schlüsselerlebnis geworden ist, was eigentlich mit allem zu tun hat, was mich später interessiert hat. Also die Kunst selber, als auch Kriegsfotografie, als auch Fossilien. Weil es alles immer darum geht, um irgendetwas, was halt übrig geblieben ist. Und bei meiner Kunst hatte ich dann halt die Hoffnung, dass die vielleicht auch mal übrig bleibt. Ja, zumindest gibt es die Möglichkeit. Und eigentlich müsst ihr auch noch kurz den letzten Teil hören, weil der ist eigentlich dann nochmal die Conclusio.
Im Grunde ist nicht wichtig, wie viel verschwindet. Dass etwas, irgendetwas übrig bleibt, darum geht es. Denn egal was es ist, es nimmt den Tod ein wenig von seiner Absolutheit. Jedes Fossil, das ich finde, jedes Fotoalbum, das mich berührt, ist übrig geblieben.
Ja, vielen Dank. Ist auf jeden Fall interessant, weil ich vorhin über Marina Abramović nachgedacht habe, die ja auch immer davon spricht, dass alles so unglaublich schrecklich gewesen sein muss und dass man dann später daraus irgendwie auch Inspiration zieht. Und hier fand ich es jetzt total interessant, dass es ja eigentlich eine ganz alltägliche Situation war, die der Auslöser war. Wieso haben Sie sich so viele Jahre später jetzt ausgerechnet daran erinnert? Wie kam es zurück?
Keine Ahnung, es war halt irgendwann wieder da. Es war fast eine schockartige Erkenntnis, wie sehr das sich verbindet in alle Richtungen, in die ich dann danach gegangen bin. Ich habe keine Ahnung, was das wieder ausgelöst hat. Ich weiß genau, was damals das Ereignis ausgelöst hat, aber nicht, warum ich jetzt auf einmal wieder daran gedacht habe. Aber halt auf einmal hat es halt wieder Sinn gemacht. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich halt lange Zeit eigentlich ohne jetzt groß mir über die Ursachen Gedanken zu machen, in verschiedene Richtungen gegangen bin. Und irgendwann halt gemerkt haben, dass diese ganzen Richtungen irgendwie auch zusammenhängen. Und das hat sich dann sozusagen wie so ein Baum hat sich das dann zurückverfolgen lassen, auf einmal auf diesen einen Punkt. Den habe ich halt versucht, in dem Video eine Form zu geben.
Ist es vielleicht aber auch was einfach ganz Menschliches, dass man sich immer wünscht, so eine Geschichte über das eigene Leben erzählen zu können, in dem plötzlich alles miteinander zusammenhängt und deswegen irgendwie auch Sinn macht für Entscheidungen, die man getroffen hat? Also gibt es vielleicht auch so eine Sehnsucht danach, das erklären zu können?
Ja, ich würde auch nicht unbedingt behaupten, dass das jetzt wirklich der Auslöser war. Es könnte auch sein, nur dass es eigentlich schon vorher eine Disposition gab dafür. Und das nur der Grund ist, warum dieses eigentlich völlig banale Ereignis, dass mir halt als kleiner Junge klar wurde, irgendwann wirst du sterben, dass mich das so umgehauen hat. Kann gut sein, dass andere das halt sagen, also, ja, ist halt so und gut, machen wir weiter. Das ist immer schön, wenn man so einen Punkt so griffig bekommt. Aber gleichzeitig ist ja auch Kunst genau das. Es geht ja immer um was Grundmenschliches. Also wenn man das in den Griff bekommt, dann wird es meistens interessant.
Diese Auseinandersetzung schon in der Kindheit mit der Vergänglichkeit, mit dem Tod, ist ja auch was vielleicht viele Jahrzehnte auch eher ein Tabuthema war, auch in Familien. Deswegen fand ich es ganz interessant, dass das in so einem, so wie es im Video klang, beiläufigen Gespräch irgendwie am Abendbrottisch da aufkam in Ihrem Fall. Was glauben Sie denn, wie hätten Sie das in sich verarbeitet, wenn es eben diesen künstlerischen Ausdruck nicht gegeben hätte?
Es hätte wahrscheinlich genauso in mir gearbeitet. Ich hätte ja auch jetzt Paläontologe werden können und dann wäre das auch derselbe Ausgangspunkt gewesen oder ein Historiker. Ich glaube, die Wirkung, die es auf mich hatte, war eigentlich unabhängig davon, dass ich dann das später in Kunst verarbeitet habe. Aber das ist halt eine der Vorteile von Kunst, dass man eigentlich schwierige Sachen positiv wenden kann, indem man sie in Kunst ummünzt.
Das heißt, man braucht die negativen oder schweren Erlebnisse in der Kindheit irgendwie doch.
Sagen wir mal so, sie erzeugen auf jeden Fall eine Energie, die produktiv ist. Das glaube ich schon. Also ich hatte eine sehr schöne Kindheit, aber ob ich jetzt sozusagen ein schlechterer Künstler wäre, wenn ich eine schwierige Kindheit gehabt hätte, das glaube ich eher nicht. Und am Ende kriegt ja eigentlich jeder sein Fett weg in der Kindheit, oder? Ist so. Und darauf kann man dann aufbauen.
Das sagt Martin Dammann. Für unsere Reihe Kindheit und Kunst habe ich ihn in der Barbara-Thumm-Galerie in Berlin getroffen. Und seine Ausstellung Ein Lochgraben, aus der auch das Video stammt, die können Sie dort noch morgen und am 31. Dezember besuchen. Wer in Finnland eine 2-Euro-Münze genauer betrachtet, könnte darauf das Porträt der Malerin Helene Schärfbeck entdecken. Bis zu ihrem Tod 1946 hat sie ein umfangreiches Werk erschaffen, ist in Skandinavien bis heute ein großer Name. In Deutschland wurde sie 2014 durch eine große Ausstellung in der Schirnkunsthalle Frankfurt bekannt. Damals schätzte der Direktor Max Hollein sie von epochaler Bedeutung ein. In den USA war ihr Name bislang kaum präsent, aber das ändert sich jetzt mit der Ausstellung Paintings of Helene Schärfbeck am Met in New York, wie es der Zufall will. Der Direktor ist heute wieder Max Hollein. Andreas Roberts hat mit ihm gesprochen und die Ausstellung gesehen.
Für Max Hollein war das Werk von Helene Schärfbeck eine echte Entdeckung.
Wir waren damals in Finnland unterwegs. Finnland war das Schwerpunktland der Buchmesse. Und wir sind da auf das Werk von Helen Schärfbeck gestoßen. Und auch auf die faszinierende Geschichte, sowohl die Lebensgeschichte als auch die Rezeptionsgeschichte.
Den Anstoß für die Ausstellung am Met gab dann ein Brief.
Der war gar nicht an mich interessiert. Die haben einfach an den Direktor des Met und wahrscheinlich haben die 17 andere amerikanische Museen angeschrieben, ob man nicht eine Helen Schärfbeck Ausstellung macht. Und sie wussten nicht, dass es da eine Person gibt, der Helen Schärfbeck Fan ist und das sehr gut kannte. Und so ist diese Ausstellung hier entstanden.
Helene Schärfbeck hatte keine einfache Kindheit. Als kleines Kind brach sie sich durch einen Sturz die Hüfte und war lange Zeit bettlägerig. Eine Verwandte schenkte ihr Zeichenblock und Stifte und eine Leidenschaft begann, die ihr ganzes Leben bestimmen sollte. Als junge Frau machte sie sich bereits einen Namen für ihr ungeheures Talent und ihre präzise Technik, sei es in Landschaftsmalerei, Aktmalerei, Porträts, Stillleben oder Historiengemälden, einem Genre, das eigentlich Männern vorbehalten war. Sie studierte in Paris, reiste und lehrte in Helsinki. Doch mit 40 zieht sie sich aus gesundheitlichen Gründen vom Lehrbetrieb zurück und zieht in die finnische Kleinstadt Hyvinkää, wo sie ihre Mutter pflegte. In dieser relativen Isolation entwickelt sie ihren ganz eigenen Stil zwischen Realismus und Abstraktion. Für Kuratorin Dieter Amory entscheidende Jahre der Malerin.
And in that period, to my mind, she made some of her most beautiful paintings.
In dieser Zeit schuf sie meiner Meinung nach einige ihrer schönsten Gemälde, Interieurs, für die sie lokale Ladenbesitzer und Nachbarn als Modelle verwendete. Diese Gemälde vermitteln mir eine gewisse Stille, eine gewisse Ruhe und sie geben einem ein gutes Verständnis für die Entwicklung ihrer Malerei, ihrer malerischen Sprache.
Zum Beispiel Frauen beim Lesen in hellen Kleidern auf mit weißen Leinen verkleideten Stühlen, der Hintergrund aus hellgrünen abstrakten Flächen, die Räume suggerieren, alles in einem gleichmäßigen, sanften Licht. Oder ihre Mutter in einem pechschwarzen Kleid auf einem hellen Stuhl beim Nähen.
Das Schöne an diesem Bild ist, dass es ihr Alter und die arthritischen Hände beim Nähen einfängt. Ihre Modelle schauen immer weg. Sie schauen sie nie an und ich glaube, das war ihre Anweisung. Sie arrangierte die Models in einer Komposition und bat sie dann, den Raum zu verlassen, sobald sie ihr Bild im Kopf hatte. Dann vollendete sie das Gemälde alleine. Mit anderen Worten, sie wollte nicht davon beeinflusst werden, dass jemand mit ihr im Raum war.
Die Ausnahmen bilden ihre Porträts und Selbstporträts, die ebenfalls von einer eigenwilligen Stille bestimmt sind, mehr wie festgehaltene Momente als individuelle Porträts. Für Max Hollein sind Schärfbecks Porträts vor allem Darstellungen emotionaler Zustände.
Emotionalen Zuständen, die man sieht in seinem eigenen Gesicht, als Selbstporträt, in Gesichter von anderen, in gewissen Szenen, die durchaus auch schöpfen können aus der Kunstgeschichte, aber sagen wir mit einem gefrorenen Blick etwas festhalten, das eine gewisse Kühle hat, manchmal auch eine Stille, aber ganz stark in das Zentrum eines Sentiments trifft.
Die Ausstellung folgt chronologisch dem Schaffen Schärfbecks. Nur der letzte Ausstellungsraum ist ganz ihren Selbstporträts gewidmet, von denen viele aus ihren letzten Jahren in einem schwedischen Hotel im Exil stammen und die ihren eigenen körperlichen Zerfall dokumentieren. Ihr seltsam verzerrtes Gesicht in blassen Farben, das immer mehr von schwarzen, hohlen Augäpfeln dominiert wird und langsam in einen aschgrauen Hintergrund zu verschwinden scheint.
Diese Bilder sind natürlich von einer Eigenartigkeit und Eigenständigkeit und von einer emotionalen Wucht, die einen fast den Atem verschlägt.
Seeing Silence, Paintings of Helene Schärfbeck ist eine atemberaubend schöne Ausstellung, die längst überfällige Einführung einer großen Malerin der Moderne für ein amerikanisches Publikum.
Ab jetzt also auch präsent in den USA im Metropolitan Museum of Art in New York läuft gerade noch bis zum 5. April 2026 eine Ausstellung über die Künstlerin Helene Schärfbeck. Das war ein Beitrag von Andreas Roberts. Podcasts haben sich in den letzten Jahren fest ins Repertoire unserer Medienwelt gespielt. Und das ist erstaunlich, denn die Krise in der Branche wurde schon vor Jahren ausgerufen. Auch in Deutschland gibt es Meldungen über kleinere und größere Podcast-Studios, dass es nicht gut aussieht, dass die Finanzierung wackelt oder die Produktionsfirmen teils sogar schließen müssen. Ob sich die Krisenstimmung aufgelöst hat und was das Podcast-Jahr 2025 sonst noch so gebracht hat, weiß mein Kollege Kais Harabi.
So richtig aufregend war das Podcast-Jahr 2025 ehrlich gesagt nicht. Für einen bemerkenswerten Podcast-Moment muss man schon in die letzten Wochen des vergangenen Jahres zurückgehen. Am 23. Dezember 2024 veröffentlichten Rebecca Endler und Annika Brockschmidt eine Sonderfolge ihres Podcasts Feminist Shelf Control.
Feminist Shelf Control. Annika Brockschmidt und Rebecca Endler lesen Romance Novels.
Diskutiert wurde damals keine Romance-Novel, sondern das Buch In 80 Frauen um die Welt. Autor Thilo Mischke, damals designierter Moderator des ARD-Kulturmagazins Titel, Thesen, Temperamente.
Ich finde sogar angesichts des Inhalts ist der Titel sogar noch relativ zahm. Also ja. Er ist schlimm, aber...
Das ist immerhin eine feinsinnige Weltliteratur-Anspielung.
Analogie, ja.
Die Folge, die sich ausführlich mit Sexismusvorwürfen gegen Mischke und sein Buch beschäftigte und die dazugehörige Online-Debatte, zwangen die ARD, ihre Entscheidung für Thilo Mischke als neuen Titelthesen-Temperament-Moderator zurückzunehmen. Ein Beispiel für die Wirkmacht, die ein Podcast heutzutage haben kann. Podcasts sind nicht umsonst ein Millionengeschäft, in dem viel auf Nummer sicher gegangen wird. Das lässt sich besonders deutlich an einer Umstrukturierung bei Amazon sehen. Der Megakonzern hat im August die Podcast-Schmiede Wondery geschlossen, die er einst für sage und schreibe 300 Millionen Dollar gekauft hat. Storytelling-Podcasts, für die Wondery berühmt war, sind jetzt Teil von Amazons Hörbuchplattform Audible. Laber-Podcasts mit Promis gibt es bei Amazon natürlich auch noch. Mit ihnen werden schließlich die meisten Werbeeinnahmen generiert. Auch in Deutschland und nicht nur bei Amazon. Die vorderen Chartplätze auf allen Plattformen werden hierzulande auch 2025 vor allem von den bekannten Stimmen dominiert.
Ich bin Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren.
Gunnar Maus.
Gunnar.
Guten Abend.
Abend. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gemischtes Hack. Mein Name ist Felix Lobrecht. Mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare Tommy Schmidt.
Wobei, einen Neuzugang gab es dann doch. Ronzheimer. Der Podcast des rasenden Bildreporters Paul Ronzheimer. Der ist immer mittendrin im politischen Geschehen.
Ich erlebe es hier täglich im Podcast und höre das auch von meinen ganzen Journalistenkollegen in den unterschiedlichsten Medien. Die Zeiten sind so verrückt geworden im politischen Journalismus, dass man manchmal gar nicht weiß, welches Thema machen wir heute, welches morgen. Es ist so viel geworden, außen- und innenpolitisch.
So vielfältig ist dann auch die Themenauswahl. Rentenkrise bei der Union trifft Verhandlungen im Ukraine-Krieg. Und Paul Ronzheimer ist immer nah dran und mittendrin. Für diesen Politik-Podcast gab es sogar einen Bambi. In der Kategorie Kultur, wohlgemerkt. Apropos Preise. Der Deutsche Podcast-Preis, eigentlich mal eine der höchsten Auszeichnungen dieser Art hierzulande, fiel 2025 aus. Wegen mangelnder Unterstützung aus der Podcast-Szene hieß es. Dafür kann man in den USA jetzt einen Golden Globe für den besten Podcast gewinnen. Nominiert sind im ersten Jahrgang natürlich Laber-Podcasts mit Promis. Unter anderem mit den Star-Comedians Amy Poehler oder Jason Bateman. Dabei gab es 2025 auch starke narrative Podcasts mit bemerkenswerten Recherchen und fesselnden Geschichten. Legion zum Beispiel. Nachdem die Journalisten des Podcast-Studios Andan vor 2 Jahren die gesuchte RAF-Terroristin Daniela Klette vor den Behörden aufgespürt haben, dreht sich die neue Staffel um sogenannte Love-Scammer.
Ich bin 66 Jahre alt.
Unsere Geschichte beginnt bei Ramona.
Ich bin in der DDR geboren und aufgewachsen.
Vor ein paar Jahren, da lernt Ramona online jemanden kennen. Gordon. Gordon und Ramona schreiben sich. Viel. Ramona verliebt sich und als Gordon dringend Hilfe braucht.
Meine erste Reaktion war, ja, ich muss helfen.
Da hilft Ramona.
Wirklich?
Kein Zweifel.
Nein.
Diese Hilfe kostet die sehr viel Geld.
Bemerkenswert, selbst eine Blockbuster-Produktion wie diese kommt nicht mehr ohne große Medienhäuser als Partner aus. Unabhängig entstehen fast nur noch kleinere Projekte, wie der Podcast Leftovers.
Ich kann mich noch gut erinnern, als wir die Diagnose bekommen haben, wie wir dann mit den Fahrrädern auf irgendeine Brücke gefahren sind und dann da standen und dann mein Mann gesagt hat, ah geil, so fühlt sich also ein Schock an.
Kann ich voll bestätigen. Es ist so ein bisschen wie wenn man im Zentrum eines Orkans steht
und es total ruhig ist.
Er erzählt von zwei befreundeten Paaren, von denen plötzlich jeweils ein Partner stirbt und lässt die Betroffenen ihre Geschichte selbst erzählen, ohne Host, der moderierend eingreift. Ein Projekt, das zeigt, auch 2025 gibt es noch Spielräume jenseits der etablierten Podcast-Formate. Fürs nächste Jahr wäre dann aber doch ein bisschen weniger nummersicher und ein bisschen mehr erzählerische Innovation wünschenswert.
Kai Sarabi mit seinem Wunsch für 2026 und einem Rückblick auf das Podcast-Jahr 2025. Jahresrückblicke gibt's natürlich auch in den Feuilletons von morgen, aber auch vor aktuellen Aufregern wird da kein Halt gemacht, berichtet Ulrike Timm in der Kulturpresseschau.
Das Gerangel um die Münchner Eisbachwelle hat die Feuilletons erreicht. Weg war sie, nachdem die Stadt das Bachbett von Sedimenten befreit hatte. Seitdem geht es hin und her zwischen Surfern und Verwaltung. Manche sahen gar schon ein Wahrzeichen der Stadt für immer verschwunden. Patrick Barners meint in der Frankfurter Allgemeinen zur Aufregung um die Weltstadtwelle lapidar. So ist München. Weltstadt mit Herz, aber ohne Verstand. Die Politik will die Welle reiten, bis sie bricht. Positives gibt's aber auch aus München, wo Tillmann Spreckelsen eine Ausstellung sah, die sich antiken Gladiatoren widmet. Sein Fazit in der FAZ: Wer erfolgreich kämpft, soll auch gut essen. Vor allem aber der Abglanz Roms fällt auch auf Niederbayern. Wäre die Münchner Ehre damit wiederhergestellt? Süddeutsche Zeitung und Taz würdigen die mit 91 Jahren verstorbene Brigitte Bardot. Georg Seslen stellt in seinem fein nuancierten Artikel in der Taz fest, sie spielte in Filmen, vor denen unsere Eltern und unsere Lehrer uns immer gewarnt hatten. Aber gleichzeitig waren eben die, die sie uns verbieten wollten, nachgerade besessen von ihr. Was Brigitte Bardot anbelangt, war es vielleicht vor allem die offenkundige Unbekümmertheit, ein Lachen, das sich andere Sexgöttinnen nie hätten leisten können. Der Krieg ist vorbei, sagte ihr Blick, ihr Körper, ihre Bewegung und damit vielleicht auch eine schreckliche Art der Männerherrschaft. Ihre Augen sahen voraus in ein mögliches Zeitalter der Sorglosigkeit. Für Altersrollen sei Bardot, die schon 1973 das Filmen sein ließ, gar nicht geschaffen gewesen. In die heutige Zeit passte sie schon lange nicht mehr und Taz-Autor Seslen endet wehmütig. Die Göttin der Sorglosigkeit lebt hier nicht mehr und nun ist auch ihre menschliche Gestalt verstorben. Die Welt schaut schon mal voraus ins neue Jahr und empfiehlt uns Reisen zur Kunst. Wonach steht Ihnen der Sinn? Wahrheit und Schönheit, Renaissance und Moderne, Museen in London und Brüssel, Mailand und Amsterdam, aber auch Baden-Baden und Düsseldorf liefern im ersten Halbjahr 2026 Erhellendes und Überraschendes. Die Autoren haben ihre Highlights zusammengetragen. Darunter Fake über die Bildbearbeitung in der Fotografie. Da heißt es, vielleicht sollten wir die Nase ja nicht zu hoch halten und denken, unsere Gegenwart habe alles erfunden. Bilder fälschen zum Beispiel. Köpfe in Karren legen, die nie drin waren, gab es schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Da fügt die Welt auch gleich das Abbild eines übergroßen menschlichen Kopfes bei, transportiert in einer Schubkarre. So erstaunlich wie gruselig und hat Fotografen sehr viel mehr Mühe gekostet als uns jetzt mit künstlicher Intelligenz. Kann man ab Februar in Amsterdam bestaunen. Tipps für die Liebhaber der garantiert ungefakten Schönheit sind natürlich auch im Angebot, ob Renaissance und Botticelli, Cézanne oder Anselm Kiefer. Wir stellen fest, wer den Tipps folgt, kommt rum und kann sein Reisebudget 2026 sehr schnell verbraten. Weltkolumnist Zippert dagegen treibt eine praktische Frage um. Wann muss eigentlich der Weihnachtsbaum raus? Wie lange stand eigentlich der Weihnachtsbaum neben der Krippe in Bethlehem? Wahrscheinlich so lange, bis die heiligen drei Könige kamen, dann wurde es zu eng im Stall und der Baum musste raus. Heute kommen keine Könige, sondern die Stadtreinigung. Und wenn man den Weihnachtsbaumabholungstermin verpasst, muss man das Ding eigenhändig so lange zersägen, bis es in die Biotonne passt. Und Zippert zappt weiter. Da der Baum dazu neigt, die Blätter zu verlieren, ist es kein Fehler, genügend Ersatznadeln im Haus zu haben. Wer allergisch auf Weihnachten und die dazugehörigen Dekorationen reagiert, sollte unbedingt eine Krippeschutzimpfung in Erwägung ziehen und eine Lametta-Immuntherapie.
Das war die Kulturpresseschau mit Ulrike Timm hier bei Fazit in der Kultur vom Tage. Ich bin Charlotte Oehlschlägel und wünsche Ihnen eine gute Nacht mit Musik vom amerikanischen Musiker David Kushner.